Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21 der Podcast mit starken Gästen. Katharina, die hat irgendwann gesagt, ich will wissen, was große Online-Firmen über mich an Daten sammeln. Was weiß etwa Netflix, was weiß Amazon? Und sie hat die Daten eingefordert, irgendwann auch bekommen und war einigermaßen schockiert. Jana, die hat ein Experiment gemacht. Was geben Menschen im Internet ohne weiteres über sich preis? Ergebnis so allerhand. Na gut, das hätte man ja fast schon ahnen können, aber überraschend war für Jana, dass sie zu den vorhandenen Informationen ganz locker auf dem freien Markt noch viel, viel mehr über die Personen herausfinden konnte, ohne dass die entsprechend eingewilligt hätten. Serafin, der sagt, eure Daten, die sind eh da draußen. Ihr könnt aber die sein, die sie kontrollieren und damit sogar Geld verdienen. Und Leute, die darauf gar keine Lust haben, die sollten Marie zuhören, denn sie hat Tipps, wie ihr euch schützen könnt, wenn ihr Wert auf eure Intimsphäre und die Sicherheit eurer Daten legt. Sie alle hier im Ab 21 Podcast. Ich bin Utz Dreger und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Irgendwo verstreut über diesen Globus liegen unzählige große und kleine Mosaiksteine meiner selbst. Zusammengesetzt zeichnen sie ein Bild davon, wie ich ticke. So beschreibt Katharina Nokun ihre eigenen Daten, die Konzerne auf der ganzen Welt in Datenbanken speichern, so wie euch das auch geht mit den Daten. Sie stellt fest, die Unternehmen wissen ziemlich viel über sie, aber sie weiß fast nichts über die Unternehmen. Und genau das hat sie dann mal veranlasst, bei den Unternehmen einfach mal nachzufragen. Hey, welche Daten habt ihr über mich? Katharina hat über ein Jahr lang bei verschiedenen Unternehmen Daten abgefragt, die über sie gesammelt wurden. Bei Amazon zum Beispiel. Ja, was hat sie bei ihrer Abfrage zurückbekommen?
Ja, Amazon war eine ganz spannende Geschichte. Zunächst einmal war das der Beginn einer langen, intensiven Brieffreundschaft, die am Ende aber dazu geführt hat, dass ich eine CD-ROM zugeschickt bekommen habe mit einem großen Datensatz da drauf. Das war eine Tabelle und dann habe ich diese Tabelle aufgemacht und die hatte sage und schreibe 15.365 Zeilen. Und jede Zeile hatte bis zu 50 Zusatzangaben. Ich habe dann erstmal lange überlegt, was könnte das sein, bis mir dann klar wurde, hey, das sind alle Klicks, die du in den letzten 14 Monaten auf Amazon gemacht hast. Also wirklich alles, was du dir angeguckt hast, jede Rezension, jede Bildvergrößerung, alles. Und das war dann schon ziemlich gruselig. Ausgedruckt wäre das übrigens eine ziemlich große Papiermasse. Ich bin mal zum Supermarkt gegangen und bin in die Papierabteilung gegangen und habe das mal aufgestapelt. Der Stapel Papier wäre deutlich höher als 1,70, also deutlich größer als ich selbst.
Also die wussten auf jeden Fall überall, wo du hingeklickt hast, das haben sie sich sozusagen gemerkt. Was ist bei einer Firma wie Netflix zum Beispiel rausgekommen?
Bei Netflix war es so, dass ich wenig überraschend sehen konnte, wann ich welchen Film geguckt habe. Gut, das ist auch nicht überraschend. Anhand dessen macht mir Netflix ja Empfehlungen. Interessant wurde es allerdings, als ich mal gesehen habe, wann ich bei welchem Film in welcher Sekunde auf Stopp gedrückt habe oder wann ich von welcher Sekunde zu welcher Sekunde vor- oder zurückgespult habe. Und das war in meinem Fall dann ja ein paar Mal so die kitschige Endszene einer Serie, so was man halt so macht. Und ich habe da mal so nachgedacht, bei anderen Leuten kann es aber auch sein, dass Netflix dann weiß, wie oft man sich eine Sexszene angeguckt hat. Und das finde ich ja schon ziemlich übergriffig. Und hinzu kommen natürlich auch noch die sogenannten Metadaten. Das heißt, gar nicht nur die Daten, was habe ich wann angeklickt, sondern so Daten, die im Hintergrund laufen. Bei Amazon war es beispielsweise so, dass ich auch sehen konnte, von welchen Seiten bin ich auf Amazon gekommen. Also ich konnte dann wirklich die einzelnen Spiegel-Online-Artikel sehen, die ich mir angeschaut habe. Das heißt, Amazon weiß sogar, was ich außerhalb von Amazon so treibe.
Waren das diese Sachen, die dich am meisten bei deiner Sammlung deiner eigenen Daten überrascht haben?
Naja, also überrascht hat es mich jetzt nicht so sehr, weil ich mich ja schon ziemlich lange mit dem Thema beschäftige, aber es ist schon was komplett anderes, das mal an sich selber im Rahmen eines Experiments zu erleben, als es abstrakt zu wissen. Also ich konnte wirklich anhand des Datensatzes dann sehen, okay, Amazon weiß, wann ich wo im Urlaub war. Amazon weiß sogar, wie oft ich meine Eltern im letzten Jahr wahrscheinlich besucht habe, weil sogar die Region gespeichert wird, von wo aus ich die Seite ansurfe. Und das sind eben Sachen, die würden wir jetzt nicht so unserem Einzelhändler von nebenan anvertrauen. Und das von sich selber so zu sehen, ist schon so ein bisschen, erzeugt ein Gefühl von Nacktheit.
Weil man das Gefühl hat, eigentlich steht immer jemand hinter einem und zeichnet mit, was immer man auch macht. Ja, wo immer man auch klickt.
Ja, natürlich. Also wenn wir das mal vergleichen würden mit einem Supermarkt, dann wäre es so, als wenn ständig jemand hinter mir herlaufen würde und nicht nur registriert wird, was ich dann am Ende zur Kasse bringe. Naja, das ist ja recht offensichtlich, dagegen habe ich ja vielleicht sogar nichts, sondern auch schaut, naja, wohin wandert mein Blick? Welches Produkt nehme ich aus dem Regal? Wo vergleiche ich die Kalorientabelle? Und das finde ich übergriffig. Also da muss ich ehrlich gesagt sagen, seitdem fällt es mir sehr leicht, anderswo einzukaufen.
Du hast ein Buch über deine Erfahrungen geschrieben, die Daten, die ich rief, und da klingst du tatsächlich mitunter sehr emotional und beschwerst dich da, diese gläserne Nutzerin zu sein und auch wütend.
Ja, ich bin wütend, ne? Also das ist, glaube ich, auch verständlich, wenn man mal ein Jahr lang so etwas durchexerziert und bei vielen Unternehmen anfragt. Ich fand es erstmal eine Frechheit, wie lange es teilweise gedauert hat, bis ich diese Datensätze bekommen habe. Das ist mein gutes Recht als Nutzer, diese Daten anzufordern. Ja, diese Unternehmen machen vielleicht sogar Geld und Umsatz mit diesen Daten.
Aber du musstest darum kämpfen, sie zu kriegen.
Ich musste extrem darum kämpfen, ja. Ich musste teilweise mit Aufsichtsbehörden drohen, bis ich dann überhaupt irgendetwas bekommen habe. Und das sollte eigentlich ein No-Go sein. Und bei einigen Unternehmen habe ich dann auch festgestellt, so Moment mal, die haben ohne mein Einverständnis meine Daten mit Facebook beispielsweise abgegleicht. Ja, das war ein illegaler Datenabgleich. Bei Facebook habe ich dann festgestellt, so hoch, ich bin in der Werbekategorie Stress. Ja, wer ist das schon gerne? Und das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, so naja, also die Grenze zwischen Profiling für Werbung und psychologischem Profiling, die ist fließend und die ist in den meisten Fällen auch längst überschritten.
Hat sich generell für dich was geändert, seitdem du weißt, welche Daten von dir wo gespeichert werden? Verhältst du dich jetzt anders? Spulst du bei Netflix noch zurück oder bist du überhaupt noch auf der Seite?
Also ich merke wirklich, ich habe eine Schere im Kopf. Ne? Also als Serienjunkie fällt es mir natürlich schwer, bestimmte Dienste dann gar nicht mehr zu nutzen. Ja, aber ich muss sagen, selbst wenn mich der Finger juckt, ich spule mittlerweile gar nicht mehr vor und zurück, weil ich mir immer darüber Gedanken mache, naja, was für ein psychologisches Profiling ist damit möglich? Und wenn ich nach Produkten recherchiere, überlege ich mir bei einigen Produkten ganz gezielt, das möchte ich nicht bei bestimmten Suchmaschinen eingeben, das möchte ich auch vor allem nicht bei Amazon eingeben, sondern ich gucke mich lieber anderweitig um. Und ich muss sagen, vorher habe ich eher datenschutzfreundliche Alternativen genutzt und ich war dann auch sehr happy, dann wieder zu meinem alten Nutzungsverhalten zurückfinden zu können. Und es hat mir sehr wenig Mühe gemacht, auch diesen Schritt zu gehen, weil ich einfach einmal am eigenen Leib erlebt habe, wie das ist, sich nackt zu fühlen und sich auch irgendwo ausgeliefert zu fühlen. Das möchte ich nicht nochmal haben.
Diese gespeicherten Daten, die werden ja oft dafür verwendet, um personalisierte Werbung zu schalten. Da sagen manche, das ist doch prima, wenn ich beim Surfen jetzt nicht Gartenstühle angeboten kriege, weil ich interessiere mich ja für Wellensittiche. Und wenn die direkt bei mir kommen, dann kann ich da schneller drauf klicken. Was entgegnest du Menschen, die sagen, es ist ja ein Vorteil, persönlich zugeschnittene Werbung zum Beispiel zu erhalten?
Ja, es geht ja nicht nur um Werbung, sondern auch um Preisdiskriminierung. Ne? Also ich hatte einmal das Beispiel, ich habe nach einer Software gesucht und war dann kurz davor, die zu kaufen. Und ich nutze Linux, habe die dann einem Freund gezeigt, der saß neben mir, hatte ein MacBook aber und der hat dieselbe Seite aufgerufen und zack, die Software war bei ihm 30% teurer. Ne? Und das ist so ein Beispiel, das zeigt, wie eben auch Datenspuren genutzt werden können, um zu sagen, so naja, ich vermute mal einfach als Unternehmen, Apple-Nutzer hat beispielsweise mehr Geld oder jemand, der aus dieser Stadt kommt oder diesen Altersdurchschnitt hat, der kann sich mehr leisten. Also nenne ich ihn einfach einen höheren Preis und hoffe, der zahlt ihn auch. Das heißt, wir wissen gar nicht, wo wir vielleicht auch ja, nachteilig behandelt werden aufgrund unserer Datenspur. Und ich hätte gern die Möglichkeit zu wissen, warum sehe ich das, was ich sehe? Warum wird mir dieses Angebot unterbreitet? Und dann kann ich selber entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Na, also Werbung ist die eine Sache. Politische Manipulation ist ja aber auch mit solchen Daten möglich. Wenn ich genau weiß, was jemand von mir hören will, dann erzähle ich es ihm natürlich als Partei. Und ich als Bürger habe gar keine Möglichkeit zu überprüfen, sehe nur ich diese Werbeanzeige oder sehen alle anderen das auch? Oder erzählt er vielleicht in zwei unterschiedlichen Anzeigen das komplette Gegenteil, was er mir jetzt verspricht? Und das sind so die Gefahren, über die wir uns im Klaren sein müssen. Wer unsere Schwachstellen kennt, der weiß, wie er uns manipulieren kann und wie er uns an unseren Sehnsüchten quasi so an der Leine spazieren führen kann. Und das möchte ich für mich nicht. Ich möchte frei entscheiden können.
Und du forderst also da eine größere Transparenz. Was kann die Politik tun? Was kann jeder Einzelne tun?
Also ich möchte als Bürger mir nicht ellenlange AGB durchlesen müssen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ja, da muss man eigentlich Jurist sein, um zu verstehen, was da genau mit welchen Daten gemacht wird. Ich möchte, dass Datenschutz einfach die Standardeinstellung ist und dass Datensparsamkeit auch die Standardeinstellung ist und dass Unternehmen mich gefälligst aktiv fragen müssen, bevor sie bestimmte Daten von mir erfassen.
Ja, aber das machen sie ja häufig und dann klickt man ja, okay, mach mal.
Na, das machen sie häufig nicht. Also wenn man sich mal die Standardeinstellung beispielsweise bei Netflix anguckt, dann ist die Standardeinstellung, ja, wir speichern, wann du wo auf Vor- und Zurückspulen gedrückt hast. Und ich würde erstmal bestreiten, dass die Mehrheit der Nutzer sagt, so, das bietet mir so einen unglaublichen Mehrwert, dass ich das möchte.
Katharina Nokun, darüber, was man findet, wenn man sich für die eigenen Daten im Netz interessiert und was das mit ihr gemacht hat.
Deutschlandfunk Nova.
Im Netz, da klickt man ja schnell mal hier, da irgendwie irgendwas. Und vielleicht habt ihr auch schon mal ganz spontan zum Beispiel bei so einem Gewinnspiel mitgemacht, das euch da angepriesen wurde. Dazu habt ihr sicherlich dann auch einige Daten von euch eingegeben und wahrscheinlich habt ihr dann dieses Gewinnspiel auch ganz schnell wieder vergessen. Man gewinnt ja meistens nichts bei diesen Gewinnspielen. Weil nicht wenige Leute bereit sind, sowas nebenher zu machen, also ihre Daten bei sowas einzugeben, konnte unsere Deutschlandfunk-Nova-Kollegin Jana Münkel gemeinsam mit einem Team vom Mitteldeutschen Rundfunk eine spannende Recherche anstellen. Sie hat mit Kollegen ein Gewinnspiel aufgesetzt und eine Reise verlost. Und natürlich ging es ihr und den Kollegen gar nicht um das Gewinnspiel, sondern es ging vor allem darum, zu testen, wie freizügig die Leute mit ihren Daten umgehen. Ich habe sie gefragt, wie genau sie das angestellt hat.
Ja, wir haben erstmal ein Fake-Startup gegründet mit dem Namen Urlaubsfreunde24. Und Urlaubsfreunde24 war dann der Veranstalter von diesem Gewinnspiel, was du gerade schon angesprochen hast. Und wir haben da so eine nette, bunte Homepage gebaut. Und der Gewinn war ein Traumwochenende für zwei. Und dieses Traumwochenende haben wir auch wirklich verlost. Damit man aber eine Gewinnchance auf dieses Wochenende hatte, mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer online einen Fragebogen ausfüllen. Und in diesem Fragebogen haben wir natürlich sowas wie Name und Adresse abgefragt, um die kontaktieren zu können.
Klar.
Aber wir haben außerdem extrem private Fragen gestellt. Also sowas wie, was verdienst du? Welche Krankheiten hast du? Rauchst du? Oder welcher Partei stehst du nah?
Und die Leute haben das tatsächlich ausgefüllt?
Da haben tatsächlich so über 150 Leute alles ausgefüllt.
Euer Experiment war damit aber noch lange nicht zu Ende. Was wolltet ihr da als nächstes rausfinden?
Ja, unser Ziel war es rauszufinden, wie viele Daten wir über die Leute dann zusätzlich noch über so bestimmte Firmen rausfinden können. Also wir haben dann Firmen kontaktiert, die mit Daten handeln. Und wir wollten eben schauen, klappt es, dass wir noch mehr Infos zu diesen Gewinnspielteilnehmern kriegen, ohne dass diese Gewinnspielteilnehmer uns dabei helfen.
Also ihr habt eine Fake-Firma gegründet und ihr seid als vermeintlich seriöse Consulting-Agentur an sogenannte Datenbroker rangetreten, also an Firmen, die mit Daten handeln. Wie genau seid ihr da vorgegangen?
Ja, wir haben dann noch eine Website gebaut, eben die Website für diese falsche Consulting-Firma. Und wir haben vorgegeben, dass wir spezialisiert sind auf Großkunden im Bereich Reisen und Tourismus. Und das war dann unsere Eintrittskarte in diese Welt der Datenbroker. Also wir haben dann verschiedene Firmen kontaktiert. Das sind alles Firmen, die eigentlich ziemlich unbekannt sind. Aber zum Beispiel ist auch die Deutsche Post darunter. Die ist auch ein großer Datenbroker in Deutschland.
Die handelt auch mit Daten.
Genau. Ja, und wir haben dann diesen Datenbroker eben gesagt, hey, wir haben 150 Testdatensätze. Und das waren eben genau diese Datensätze aus dem Gewinnspiel und haben eben gesagt, ja, wir würden zu diesen Datensätzen gern noch mehr Infos. Und im Datenbroker-Sprech nennt sich das Anreichern.
Also ihr wollt quasi zu den Leuten, diese 150 Personen, die sich bereits irgendwie positioniert hatten mit ihren Daten, weil sie dieses Gewinnspiel gewinnen wollten.
Richtig.
Und das hat dann geklappt, dass diese Firmen euch weitergeholfen haben?
Ja, wir haben dann behauptet, dass wir im Hintergrund noch viel mehr Daten haben. Wir haben im Hintergrund noch ein viel größeres Geschäft, was da auf Sie wartet, lieber Broker. Und das hat dann wirklich auch geklappt. Wir konnten zu jedem Datensatz mehr als 30 weitere Merkmale dazu kaufen.
Also Hans Müller, Datensatz, hat dann noch 30 weitere, also nicht seine Krankheiten, die wusstet ihr ja schon, weil er die selber angegeben hatte, sondern Lieblingsfarbe, Fußballverein und so weiter.
Genau, wir haben dann noch mehr Infos zu den Leuten gekriegt und wir wussten dann eben zum Beispiel, wer gilt als kämpferisch, wer gilt als konfliktfreudig. Aber da waren auch so persönliche Sachen dabei wie, wer gilt als sexuell lustorientiert. Und genau, wir sind dann zu den Menschen wieder hingegangen, die ursprünglich nur bei diesem Gewinnspiel mitgemacht haben. Und wir haben denen dann halt gezeigt, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, so viel von sich preiszugeben und dass wir halt jetzt auch noch viel mehr über die wissen. Und ich muss sagen, die waren ganz schön erschrocken und überrascht.
Das ist ja schon mal ein ziemliches Ding oder wenn man sich das so vergegenwärtigt, auch sehr erschreckend, muss ich sagen. Ihr wart aber jetzt auch noch eine Fake-Firma. Also wer jetzt die Frage, haben die Datenbroker das irgendwie überprüft, mit wem sie da sich einlassen?
Ja, das fanden wir eigentlich am verrücktesten. Die Datenbroker haben quasi gar nicht überprüft, mit wem sie es da zu tun haben. Also ich meine, unsere Website, die sah schon halbwegs seriös aus, aber wir hätten gedacht, dass die Firmen da kritischer sind, weil ich meine, wir hätten beispielsweise Kriminelle sein können, die sonst was mit diesen Daten anstellen.
Absolut. Oder irgendein Geheimdienst, der noch Hilfe braucht, wenn er es denn braucht. Woher haben denn die Datenbroker die ganzen Daten?
Offline sind das zum Beispiel Statistiken von statistischen Landesämtern, aber auch die Bonuskarte im Supermarkt. Da wird jedes Mal schön gescannt, was man genau wo kauft. Und online ist vor allem das Smartphone und eben der Laptop, das sind ziemliche Datenkraken. Also das Smartphone gibt oft an, wo man ist. Und gerade kam zum Beispiel auch eine neue Studie raus. Selbst wenn man kein Facebook-Profil hat, dann werden trotzdem bei vielen Apps ab dem ersten Klick Daten an Facebook weitergegeben.
Was aber ist jetzt das Problem bei diesen Datenmengen? Ich meine, es klingt schon alles krass, was man da alles über so eine Person erfahren kann, aber es klingt irgendwie immer so ein bisschen weit weg. Hat das Auswirkungen auf den Alltag?
Ja, ich dachte erst ja auch, naja, was ist eigentlich das Problem, wenn der Datenbroker weiß, wer ich bin oder was ich gerne kaufe zum Beispiel. Aber ein Beispiel aus der Recherche ist mir ziemlich hängen geblieben. Das ist ein Beispiel aus den USA und da kriegen schwangere Frauen zum Teil kurz vor der Abtreibung in Abtreibungskliniken Anti-Abtreibungswerbung auf ihrem Smartphone gezeigt. Und das hat mir dann gezeigt, so krass, man wird wirklich manipulierbar. Wenn jemand weiß, wann dein schwacher Moment ist und dir dann genau das Richtige schickt zum Beispiel, bist du echt beeinflussbar. Es gab noch ein zweites Problem, worauf wir gestoßen sind. Diese Daten werden nämlich oft als Grundlage verwendet für die Frage, kriege ich zum Beispiel einen Kredit oder darf ich eine Wohnung mieten? Und was wir dann festgestellt haben in der Recherche ist, dass diese Daten manchmal gar nicht stimmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Liste lande unter dem Label, ja, die ist nicht kreditwürdig, dann könnte es sogar sein, ich könnte den Kredit zahlen, aber ich hänge halt in dieser Liste fest und kriege vielleicht im Alltag keinen Kredit, nur weil eben ich in dieser Liste gelandet bin.
Deutschlandfunk Nova.
Man kann dafür kämpfen, dass möglichst wenige Daten von einem selbst da draußen im Netz rumflirren und von irgendjemand gehandelt werden. Man kann aber auch den umgekehrten Weg gehen und sagen, diese Daten, die hinterlasse ich einfach im Internet. Das ist einfach so, es gibt die. Dann sollte ich sie doch auch am besten für mich selber nutzen. Data Wallet, also übersetzt Datengeldbeutel, so heißt ein deutsch-amerikanisches Startup mit Büros in New York und neuerdings auch hier in Berlin. Das Ziel von Data Wallet ist, die User sollen die Kontrolle über ihre Daten wiederkriegen und an ihren eigenen Daten mitverdienen. Wer seine Daten verschiedenen Firmen zur Verfügung stellt, ja, bei dem klingelt die Kasse. Serafin Leon Engel ist der Gründer von Data Wallet. Ich habe ihn gefragt, wie das Ganze funktioniert.
Data Wallet inkludiert den User im Datenmarkt.
Also bezieht ihn ein.
Genau.
Macht ihn zum Spieler auf dem Markt.
Ganz genau. Das heißt,
und ist ja auch ganz kurz, vielleicht ist ein Riesenmarktplatz. Ja,
es ist ein riesiger Marktplatz, absolut. Den letzten Datenpunkt, den wir dazu haben, sind 156 Milliarden Einnahmen in der Datenbranche in den USA alleine im Jahr 2012.
Da geht es darum, dass jemand vertickert, wohin ich klicke, wenn ich gerade auf Amazon, genau, und Facebook und so war.
Korrekt.
Okay, was macht ihr?
Wir geben im Endeffekt dem User die Möglichkeit, die Daten von Plattformen wie Facebook, von Google, von Amazon selber zu extrahieren und diese zu kontrollieren, wie diese verkauft werden. Das heißt, der User kann genau sehen, welche Firmen wollen die Daten kaufen, aus welchem Grund, welche Daten genau werden da gehandelt und der User kann im Endeffekt dann auch finanziell von dem ganzen Modell profitieren.
Aber das heißt ja, dass ihr erstmal diese Daten auch selber sammeln müsst für den User. Das heißt, auf meinem Laptop oder Computer habe ich dann irgendwie ein kleines Plugin laufen auf dem Browser oder so, habe ich das verstanden?
Genau, korrekt.
Und das zeichnet einfach mit, Utz hat sich schon wieder die Socken bei Tchibo angeguckt.
Ja, korrekt. Also im Endeffekt werden nur die Daten extrahiert, die du auch explizit extrahieren willst. Das heißt, keine Daten werden irgendwie automatisch von uns aufgegabelt, sondern alles wird ganz explizit von dir initiiert. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte meine Facebook-Daten extrahieren und in meinem Data Wallet aufbewahren, dann hast du die Möglichkeit dazu.
Also das verstehe ich jetzt so als Filter, der mitläuft, den ich so mit einem bestimmten Preset sagen kann, hier wird aufgenommen und da bin ich jetzt einfach mal anonym unterwegs.
Genau, genau. Also wenn zum Beispiel du dieses Plugin installiert hast und du befindest dich auf Amazon, hast deine Amazon-Daten jetzt aber nicht in das Data Wallet verlinkt, werden die auch nicht extrahiert. Und es ist auch ganz klar zu sagen, dass wenn du die Daten in deinem Data Wallet hast, werden diese nicht irgendwie automatisch monetarisiert. Das heißt, das ist ein komplett anderer Schritt. Man kann die Daten einfach erstmal in dieses Data Wallet einspeisen und kann von da aus dann auch erstmal gucken, was sind diese Daten überhaupt. Das heißt, wir haben eine komplette Analyseebene, die wir im Endeffekt darauf laufen lassen, dass du verstehen kannst, was sind die Daten auf Amazon? Was weiß Amazon über mich? Was weiß Facebook über mich?
Also dieses Plugin macht eine künstliche, ständig stattfindende Anfrage bei den Leuten, die über mich sammeln. So weiß ich dann als User, was gesammelt wurde, und kann gegebenenfalls damit raustreten und sagen, hey, Firma XY, du interessierst dich für Daten, willst du meine haben?
Korrekt.
Kriegen die dann von mir die Daten oder ist das anonymisiert?
Das ist komplett anonymisiert. Das heißt, das wird erstmal alles in Analysen eingespeist und diese Analysen werden dann sozusagen in Reports Cloud-Form an diese Firmen weitergegeben.
Also ich kann jetzt meine eigenen Daten in diesem Data Wallet kontrollieren und ich gehe auf den Marktplatz. Wie benutzerfreundlich kann ich mir das vorstellen? Steht da dann, die Firma XY aus China bietet mir für meine anonymisierten Nutzerdaten des Dezembers den Betrag XY und welcher Betrag ist das?
Ja, genau. Da ist ein Inventar an Firmen, an die man die weitergeben kann. Es wird ganz klar spezifiziert, welche Firmen das sind, wie die heißen, woher die sind, was sie mit den Daten machen dürfen, welche Daten genau weitergegeben werden, über welchen Zeitraum die ausgewertet werden und was man als User selber zurückbekommt.
Nun seid ihr eine Firma. Wo verdient ihr das Geld bei der ganzen Sache?
Wir bekommen eine Kommission. Also wenn zum Beispiel du...
Für den Handel, den ich dann mit einer Firma XY eingehe.
Genau, korrekt.
Kann man da sagen, wie viel verdiene ich denn, wenn ich jetzt mit Data Wallet losziehe auf den Marktplatz?
Also wir erwarten, dass User zwischen $1 bis $10 pro Monat dadurch verdienen können. Das ist jetzt erstmal nicht viel, aber es birgt im Endeffekt kein Risiko für den User. Das Data Wallet ist im Endeffekt souverän, das heißt, alle Daten werden komplett verschlüsselt auf dem Computer des jeweiligen Users gespeichert und wir als Data Wallet Firma haben keinen Zugriff auf diese Daten.
Und diesen Schutz, den ihr den Usern dann auch bietet, da kann man sich ja umgekehrt die Frage stellen, inwiefern sind Firmen dann, also diese Datenbroker, daran interessiert, den Deal ausgerechnet mit euch zu machen, beziehungsweise mit uns direkt?
Ja, die Datenbroker selber haben kein Interesse daran, denn die Datenbroker werden in dem Modell außen vor gelassen. Das heißt, es sind im Endeffekt Firmen wie Nike oder wie Starbucks oder andere Firmen, die einfach Marktrecherche machen wollen und die herausfinden wollen, was brauchen die User? Was wollen Kunden gerade am meisten kaufen? Was sind die Trends? Und diese Fragen können diese Firmen dadurch direkt dem User stellen und müssen nicht irgendwie an Datenbroker herantreten, um Daten zu kaufen, die sie verwenden können, um diese Fragen zu beantworten. Diese Dezentralisierung dieses gesamten Konzeptes ist, was wir mit Data Wallet ermöglichen.
So erklärt es Serafin Leon Engel, der Gründer von Data Wallet, hier im Ab 21 Interview.
Deutschlandfunk Nova.
Unsere Daten sind, wenn wir nicht aufpassen, im Netz alles andere als geschützt. Soweit kann man die Interviews des heutigen Abends sehr einfach zusammenfassen. Was dagegen tun? Verschlüsseln, Datenschutz, Sicherheit, klingt alles erstmal gut, hört man auch sehr oft, aber klingt auch irgendwie komplex und abstrakt. Viele hören vielleicht schon bei den Worten wieder weg, so aus Bequemlichkeit. Datenschutz, irgendwie anstrengend, irgendwelche Untermenüs, wo man klicken muss und ellenlange Texte muss man da lesen. Marie Gutbub, die ist Verschlüsselungsexpertin und Trainerin für digitale Sicherheit. Außerdem arbeitet sie bei Nextcloud, einem Dienst, der eine Alternative für kommerzielle Online-Speicher wie Dropbox sein möchte. Sie kann uns sagen, wie wir einfach unsere Daten besser schützen können. Ich habe sie etwas ketzerisch gefragt, was sie Leuten entgegnet, die grundsätzlich der Meinung sind, sie hätten ja generell und auch im Netz überhaupt nichts zu verbergen.
Jeder hat irgendwas Privates, was er vielleicht nicht mit allen teilen will. Das kann zum Beispiel ein intimes Gespräch sein, was man mit der besten Freundin hat oder mit einem Freund. Das kann irgendwas, was man verkackt hat, mal bei der Arbeit sein, wo man vielleicht nicht will, dass alle das wissen. Eigentlich sollte man über seine Daten online denken wie Papier, weil früher war alles auf Papier. Es gab Briefe, es gab Verträge, die Versicherungsnummer und so weiter. Die waren alle wahrscheinlich im Schrank oder in der Schublade. Und wenn man wieder an seine Schublade denkt von früher, dann stellt man fest, würde man hören, hey, da ist jemand bei dir eingebrochen, dann würde man nach Hause rennen oder die Polizei anrufen und sich versuchen, irgendwie sich zu wehren. Und bei privaten Daten macht man das nicht, weil das nicht mehr greifbar ist. Und wenn man sich seine privaten Daten online wieder als physische Daten vorstellt, wie Papier und so, dann sieht man das wahrscheinlich auch anders.
Ah ja, also wenn man sich aber vergegenwärtigt, was alles draußen für wen alles einsehbar ist.
Genau.
Du gibst ja richtige Trainings in Sachen Datensicherheit. Was ist denn eigentlich in diesen Schulungen und Trainings der wichtigste Tipp, den du da den Leuten mitgibst, die sicherer unterwegs sein wollen mit ihren eigenen Daten?
Also es gibt eine Menge von Sachen, die da sehr kompliziert sind, wie E-Mail-Verschlüsselung und so, wo man echtes Training braucht. Oder auch ein langes Tutorial online geht auch. Aber so kurze Tipps, die ich geben kann, sind erstmals lange Passwörter benutzen. Wenn möglich, noch so ein bisschen random, also nicht der erste Satz vom Lieblingslied von Justin Bieber. Sehr wichtig ist, dass man ein Passwort nie zweimal verwendet. Also das Passwort für Google ist ein anderes als das Passwort für Facebook und anderes als das Passwort für Tumblr. Und sehr allgemein würde ich raten, einfach sich ein bisschen zu überlegen, welche Daten will ich überhaupt online haben? Muss mein Tagebuch in der Cloud sein oder kann es auch einfach offline sein?
Ja, du rätst ab von solchen zentralen Datenspeicherungen wie zum Beispiel Dropbox. Was soll ich denn dann sonst machen? Also gut, mein Tagebuch kann ich ja vielleicht
Ja, soll ich es dann analog führen oder?
Naja, man kann auch einfach eine Textdatei haben, wenn es um Tagebuch geht. Muss es überhaupt online sein?
Mhm.
Weil es ist ja was, was man normalerweise für sich selbst macht. Also das hat nichts mehr mit dem Hacken zu tun, sondern eher mit der Privatsphäre. Das, warum vertraue ich Google und diese Office-Clouds und so weiter, wenn ich eigentlich weiß, dass es x Skandalen gibt? Alle haben das gelesen, dass Google analysiert Inhalte. Und dann fragt man sich, warum will man noch solche Dienste benutzen, wo man weiß, das Businessmodell der Dienste sind meine Daten. Also man wird als Nutzer verkauft. Man kauft nicht einen Dienst, sondern man wird selbst verkauft. Meine Gefühle, meine, was ich schreibe, was ich für Fotos gemacht habe, wo ich war, das sind alles sehr wertvolle Daten.
Das kann man jetzt gelernt und verstanden haben. Aber was mir noch schwerfällt einzuschätzen, ein Freund von mir klebt zum Beispiel immer die Webcam seines Computers ab. Und ich denke immer so, ja komm, also wer interessiert sich jetzt bei dir da irgendwie reinzugucken? Andere Leute bauen das Mikro ihres Handys aus oder ähnliches. Ist das eine Hysterie oder ist das, wo du sagst, ja, da muss man auch drüber nachdenken, dass man einfach damit rechnet, mehr überwacht zu werden, als man das so auf Schirm hat?
Also ich glaube, das hängt ab von der Person, von was diese Person macht. Und es gibt Sachen wie Mikrofone ausbauen aus dem Telefon, wenn man jetzt nicht investigativ Journalist ist oder Whistleblower oder Politiker, der eher berühmt ist, dann würde ich eher sagen, das geht ein bisschen weit. Aber es gibt die einfachen Schritte, wie zum Beispiel von Google weggehen und stattdessen eine Nextcloud zu benutzen, wo ich arbeite, die man sehr einfach klicken kann, aber wo man seinen Server auswählen kann, wo man auch bessere Privacy-Einstellungen hat und so weiter. Das sind ganz vernünftige Schritte, die für alle machbar sind und für alle wichtig, weil das ist einfach die Frage, ich als Bürger möchte ich so verkauft werden, ständig für meine Daten.
Marie Gutbut weiß, wie man seine Daten einfach besser schützen kann. Hier bei Ab 21 einige Tipps von ihr für euch.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
London. Die britische Labour-Abgeordnete Tulip Siddiq hat wegen der Abstimmung über das Brexit-Abkommen die Geburt ihres Kindes verschoben. Eigentlich sollte die EU-freundliche Politikerin am Dienstag ihren Sohn per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Nach britischen Medienberichten stimmten die Mediziner aber einer Verschiebung des Eingriffes um 2 Tage zu. Sie wolle die Chance nutzen und für eine stärkere Beziehung zwischen Großbritannien und Europa kämpfen, wird die 36-Jährige zitiert, die ihren Wahlkreis im Nordwesten Londons hat. Unklar war vorab nur, auf welche Weise sie abstimmen sollte. Im Rollstuhl im Parlament oder vom Krankenhaus aus.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr.
Und auf deutschlandfunknova.de.